Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass ihr selbst voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so dass ihr einander ermahnen könnt. Ich habe euch zum Teil aber etwas kühn geschrieben, um euch an bestimmte Dinge zu erinnern, durch die Gnade, die mir von Gott gegeben ist, ein Diener Christi unter den Nationen zu sein, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit die Nationen ein Opfer werden, das Gott angenehm und durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Darum darf ich mich rühmen in Jesus Christus vor Gott, denn ich würde nicht wagen, über irgendetwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich wirkte, damit die Nationen Gott gehorsam würden durch Wort und Werk, durch Kraft der Zeichen und Wunder, durch Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium überall bekannt gemacht habe und mich eifrig darum bemüht habe, das Evangelium nicht dort zu predigen, wo Christi Name bekannt war, damit ich nicht auf fremden Grund baue, sondern, wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die werden sehen, und die nicht gehört haben, werden verstehen. Reisepläne des Paulus. Das ist auch die Ursache, warum ich oft verhindert worden bin, zu euch zu kommen. Nun aber, da ich in diesen Ländern nicht mehr Raum habe, aber seit vielen Jahren das Verlangen habe, zu euch zu kommen, will ich zu euch kommen, wenn ich nach Spanien reise. Denn ich hoffe, auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich vorher ein wenig an euch erfreut habe. Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Denn die aus Mazedonien und Achaia haben beschlossen, eine Spende für die Armen der Heiligen in Jerusalem zusammenzulegen. Denn es hat ihnen gefallen und sie sind ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Gaben teilhaftig geworden sind, sind sie verpflichtet, ihnen auch mit leiblichen Gaben zu dienen. Wenn ich nun das erledigt und ihnen diese Frucht versiegelt habe, will ich über euch nach Spanien ziehen. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, dass ich mit dem vollen Segen des Evangeliums Christi kommen werde. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir beisteht mit Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem von den Heiligen gut aufgenommen wird, damit ich mit Freude zu euch komme durch den Willen Gottes und mich bei euch ausruhe. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen.
Okay, ja, so heute, wenn man so nach dem Buch Römer gucken, dann ist ab diesem Teil, Römer 15 von Vers 14, kommen wir eigentlich zu dem Abschluss eigentlich von dem Buch Römer, obwohl das nicht ganz wahr ist, aber man kann das schon so sehen und dieser Teil, die persönliche Abschluss, Reise, Planer. Habt ihr schon einmal eine Predigt über Römer 15, 14 bis 33 gehört? Habt ihr schon eine Predigt über diesen Text gehört? Ich eigentlich nicht. Ich habe schon Andeutungen oder Teile, so Verweisungen Paulus nach Spanien und dass man Missionaren mit Geld unterstützen soll. Aber viel weiter geht es selten. Ehrlich gesagt, als ich diesen Abschnitt zum ersten Mal gelesen habe, um daraus eine Predigt zu machen, wusste ich nicht, wo ich anfangen sollte. Das Einzige, was mir auffiel, war, nach Spanien zu gehen. Aber das wäre ihr Lehre, wenn ich von Kanzel sagen würde, wir müssen alle nach Spanien gehen, weil Paulus das geschrieben hat. denke, das geht nicht. Trotzdem bin ich dankbar, gerade diesen Abschnitt bekommen zu haben, denn an ihm lässt sich besonders schön zeigen, wie man eine scheinbar toter Bibeltext lebendig werden kann. Den Veritas-Teilnehmer hatte ich schon versprochen, ihnen einmal ein Beispiel meiner Arbeit zu zeigen. Heute ist es soweit. Wie wir bei Veritas arbeiten. Bei Veritas gehen wir in drei Schritten vor. Ich hoffe, dass ihr konntet das gut lesen. Ich hoffe. Erstens, wir versuchen den Text so zu verstehen, wie ihn die ersten Hörer verstanden haben. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Wie haben die Römer damals diesen Brief gehört? Das wollen wir herausfinden. Dabei haben wir immer den ganzen Brief und die ganze Bibel im Blick, denn die Bibel ist eine Einheit. Zweitens fragen wir, was bedeutet das für uns 2000 Jahre später? Nou, wir haben bei Veritas nur so ein paar technische Worte mit Exegese, Hermeneutik und Homiletik, aber das ist, was das bedeutet. So, wie gehen wir weiter? Wir fragen, was bedeutet das für uns 2000 Jahre später, was Paulus hier geschrieben hat? Andere Teile von der Bibel ist 2500, 3000 Jahre zurück, aber jetzt mit Paulus. Was bedeutet das für uns 2000 Jahre später? Und drittens, wie geben wir es weiter? Weil diese Verständnis, oder wie geben wir das weiter? Nun, das ist genau, was ich jetzt mache, und das ist Predigen. So, wie bringt man das weiter? Aber Franz von Assisi hat einmal gesagt, verkündigt immer das Evangelium und wenn nötig, gebrauch Worte. Unser ganzes Leben sollte Predigt sein. Wir sollten die Bibel leben. Die Welt da draußen liest keine Bibel, sie gucken nach uns. Sie müssen die Bibel in uns sehen. Noch eine wichtige Frage stellen wir uns bei jedem Text. Was hat Paulus nur zur seiner Zeit und seine Leute damals gesagt? Und was davon gilt für alle Christen zu allen Zeiten? So, das ist bedingte und unbedingte Aussagen, wie wir das nennen. Aber die Frage ist hier einfach, was gilt für Paulus und seine Zuhörer in die Zeit, wenn Paulus das geschrieben hat? Und was gilt für alle Christen, alle Seiten? Ich muss ehrlich sein, in diesem Abschnitt steht fast nur, was damals galt. Paulus will nach Spanien, Paulus geht nach Jerusalem, Paulus sammelt Geld für die Armen. Aber wenn wir genauer hinschauen, entdecken wir doch einige Dinge, die für uns heute genauso gelten. Ich zeige euch jetzt meine Exegese. Das ist sehr klein, ihr müsst das noch nicht verstehen. Das ist, wie meine Exegese jetzt aussieht. Mach keine Angst. Ich weiß, es sieht chaotisch aus. Aber die Veritas-Teilnehmer werden eine Vorstellung davon haben, warum es hier geht. Wie ihr sehen könnt, ist unser Abschnitt eigentlich zwei Exegesen und so werden wir ihn auch behandeln. Ich erwarte nicht, dass jemand das alles versteht, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, worauf wir hinarbeiten. Dann sehen wir da an die Seite diese Box. Ich muss nur hier ein. Schon zu weit. Ich möchte auf diese Kasten am Rand hinweisen. Das ist diese O für Objekt, I für Ereignis, A für Attribut, R für Relationen, D für Dativ, G für Genitiv. So wie auf diese Buchstaben über jedem Wort. So, das ist so in meiner Exegese, so auf jedem Wort. Dazu sind wir in die Lektionen noch nicht gekommen. Kurz gesagt, das ist der technische Teil davon, wie Kommunikation in jeder Sprache der Welt funktioniert. Als wir die Lektion über Sprache hatten, haben wir uns die Schritte von Sprache und Kommunikation angeschaut. Ganz unten liegen Grammatik und Worte. So, jetzt spreche ich Deutsch und ich benutze Grammatik und Worte. Sie unterscheiden sich von Sprache zu Sprache. Wenn ich jetzt in meiner Muttersprache spreche, dann sal ek vir julle sê, dit klink heeltemal anderste. So, jetzt habe ich Worte benutzen, aber und Grammatik, aber macht keinen Sinn, weil das liegt nur in einer Sprache. Aber, die Zweck der Sprache ist aber Kommunikation. Warum spreche ich jetzt Deutsch und predige ich nicht in Afrikaans oder Englisch? Weil dann waren nur ein paar junge Leute, was die Englisch verstehen, hatten vielleicht ein paar Leute an dieser Seite, aber nicht viel. Dann findet keine Kommunikation statt. So, der Zweck der Sprache ist aber Kommunikation. Also das Vermitteln von Bedeutung. Das ist, was wir machen möchten. Bedeutung. Nicht Grammatik und Worte an sich. Gehen wir von den Schichten sprachliche Kommunikation hinauf, kommen wir zu diesem Kasten. So, dann kommen, ich kann diese, ja, dann kommen wir zu dieser Kasten. So, wenn wir so in die Sprache nach oben gehen, kommen wir zu diesem Kasten und so die Frage, wie Bedeutung in jeder beliebigen Sprache ausgedrückt wird. In meiner Exegese zeigen diese Buchstaben die Bedeutung an, die Paulus vermitteln will. Denn darum geht es uns. Unabhängig davon, welche Sprache Paulus tatsächlich gesprochen hat. In diesem Fall war das Griechisch, aber es konnte auch Chinesisch oder Tamil sein. So, unser erster Teil, so eigentlich unsere erste Exegese, nou, mach keine Angst, später werde ich euch ein QR-Code zeigen, ihr könnt ein Bild machen, da ist auch ein Link, ihr könnt nach mein Exegese gucken und so weiter. Nur diese Exegese war ungefähr 8 Seiten lang und die andere Exegese auch ungefähr 8 Seiten lang. Wir können heute nur die Oberfläche auch kratzen. Erster Teil, Römer 15, 14 bis 21. Paulus versteht sich, da steht das, Paulus versteht sich als Priester. So, Paulus versteht sich als Priester. In Verse 14 und 15 fängt das an, wo Paulus lobt die Gemeinde in Rom. Sie sind reif, sie können sich gegenseitig ermahnen. Ihr konntet dasselbe in die Bibel nachlesen. Warum schreibt Paulus dann überhaupt diesen langen Brief? Wenn Paulus sagt, er sagt da, Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, meine Brüder und Schwestern, dass ihr selber volle Gute seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so dass ihr euch untereinander ermahnen könnt. So eigentlich war das eine erwachsene Gemeinde. So die Frage ist, warum hat Paulus dann eigentlich diesen Brief an diese Gemeinde geschrieben? Eine gute Frage, wir kommen später noch dazu. Aber richtig spannend wird es ab Vers 16. Paulus sagt dort über sich selbst, so dass ich ein Diener Christi Jesu unter die Heiden bin. Nou, die Text wurde gelesen als Nationen, man konnte das auch als Nationen übersetzen, so dass ich ein Diener Christi Jesu unter die Heiden bin, der mit dem Evangelium Gottes wie ein Priester dient, auf dass die Heiden ein Opfer werden, dass Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Halte hier einen Moment inne. Das ist etwas Gewaltiges. Paulus sieht sich nicht einfach als Missionar oder als Lehrer. Er sieht sich als Priester im Tempel Gottes. Der Altar ist das Evangelium. Die Menschen aus den Volken, die zum Glauben kommen, sind die Opfergabe, die Gott dargebracht wird. Denk daran. Für die ersten Leser dieses Briefes war das Alte Testament die einzige Bibel. Jedes Wort des Paulus wurde an dieser Schrift gemessen. Und dort im Alten Testament war die Opferdienst das Herzstück des Glaubens. Paulus sagt damit, diese Tempeldienst geht weiter. Aber in einer neuen Gestalt. Er selbst ist die Priester, das Evangelium ist die Altar, die gläubig gewordenen Menschen sind das Opfer. Nou, eigentlich da ist eine tiefe historische Geschichte dahinter, was in die babylonische Gefangenschaft passieren ist und wie die Pharisäerbewegung zustande gekommen ist und so weiter. Aber wir gucken nou jetzt nur nach diesem Text. Und das ist, wie Paulus das versteht. Das ist genau die Gedanken, mit dem Paulus den praktischen Teil des Römerbriefs einleitet. Und das ist Römer 12,1. Und das haben wir in einem Predigt gehört. Ich kann mich noch nicht genau erinnern, wie Römer 12, war das Basti oder war das Arthur? Ich kann mich noch nicht ganz erinnern. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, auch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Totale Hingabe. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. So genau das ist die praktische Anfang von Paulus in Römerbrief 12,1. Ihr müsst ein Opfer an Gott sein. Und diese Opfer, ich habe über dritte Mose, vor ungefähr 2 Jahren habe ich hier über dritte Mose gepredigt. Ihr könnt gerne diese Predigt auch wieder anhören. Da habe ich gesprochen über dies, das ist die Brandopfer, was die Bedeutung hier ist. Und die Brandopfer war die einzige Opfer, wo die ganze Tier geopfert wird. Außerhalb dem Fell. Die Fell, das nicht, aber die ganze Tier, 24 Stunden, 7 Tage in die Woche, sollte die Brandopfer brennt auf dem Altar. Totale Hingabe. Petrus sagt dasselbe. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Genau das Gleiche. Und der Hebräerbrief bringt es auf den Punkt. Wir haben ein Altar, das Kreuz, an dem Jesus seinen Leib als Opfer darbrachte. Daran haben die keinen Anteil, das ist nur die Juden und die Altes Testament Leute, daran haben die keinen Anteil, die ihre Rettung von den Opfern im jüdischen Heiligtum erwarten. Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, bringt der Hohepriester das Blut von Opfertieren in das Allerheiligste, um die Sünden den Volke zu sühnen. Die Tiere selbst werden aber außerhalb der Stadt verbrannt. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Lass uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit dem wir uns zu Gott bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Was heißt das für uns heute? Auch wir sind Priester im Dienst Gottes. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber das ist nur, weil da wurde nicht oft darüber gepredigt. Das ist die einzige Gründe. Auch wir sind Priester im Dienst Gottes. Auch wir bringen Opfer. Opfer der Hingabe. Doch wie Christus selbst Priester und Opfer in einer Person war, sind auch wir beides zugleich. Wir bringen nicht nur eine Gabe dar, wir sind die Gabe. Wir tragen mit Christus das Leid dieser Welt und wissen dabei, diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir sind nur auf der Durchreise. In unserer Sehnsucht nach dem neuen Himmel und dem neuen Erde loben wir Gott, egal was wir durchmachen, mit einem dankbaren Herzen in Jesus. Und wir hören nicht auf, Gutes zu tun und zu teilen. Die Einzige, was wichtig ist, das bedeutet nicht, das rettet uns. Das ist, was Paulus sagt in die Römerbrief. Wir werden nur durch Glauben gerettet. Aber nach wir gerettet sind, ist unsere Hingabe an Gott diese wohlgefällige Opfer. Und dann kommen wir zu diesem Teil. Sich rühmen, aber richtig. In Vers 17 und 18 kommt der nächste wichtige Punkt. Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus, dass ich Gott diene. Paulus rühmt sich in Christus Jesus. Ich weiß, das Wort rühmen klingt für viele schwierig. Und ich habe bei dem Russlanddeutschen Leute, ist dieses Wort ganz, ganz schwer. Ich habe es mittlerweile auch gelernt. Ich bin mit eins verheiratet, so ich weiß. Es klingt nach Angeberei. Deshalb habe ich Wirgefühl als Erklärung daneben geschrieben. Es geht um etwas ganz anderes. Ich erinnere mich an die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Ich bin gerade in Deutschland angekommen, konnte noch nicht Deutsch sprechen, aber das war die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Das sogenannte Sommermärchen. Ich weiß nicht, wie konnte sich alle an das erinnern. Das Ruhmen über dieses Märchen war in Deutschland unglaublich. Ich habe so etwas noch nicht gesehen. Warum? Weil es ein Wir-Gefühl war. Ich habe so eine Einheit, die Deutschen, in die Gemeinde. Das war unglaublich. Gucken Sie Fußball. Das war so von einem Einheit und so einem Ruhm. Unglaublich. Weil es ein Wir-Gefühl war, das ich bei Deutschen vorher nie erlebt hatte. Und ehrlich gesagt, auch danach nicht wieder. Selbst die Weltmeistertitel 2014 hat diese Ruhmen von 2016 nicht übertroffen. Genauso ist es bei Paulus. Er ist nicht stolz auf sich selbst. Er ist voller Freude, weil er Teil von etwas Größerem ist. Das Reich Gottes erobert Satans Gebiet. Paulus sieht sich dabei als freudiger Diener, ja als Sklaven dieser großen Sachen. Und dann sagt er etwas Entscheidendes. Denn ich werde nicht wagen, etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Er wagt nur zu reden von dem, was Christus durch ihn getan hat. Nicht von seiner eigenen Leistung, obwohl Paulus war unglaublich, er hat unglaubliche Leistung geliefert. Und die Power und Energie von Paulus, die einzige gleichweise Person, was ich kenne, ist John Wesley, was auch so umself kaputt gearbeitet hat wie eine Biene für Gott. Nicht von seinen Talenten und Fähigkeiten, nur davon, was Christus durch ihn gewirkt hat. Das ist die Haltung, die auch wir haben sollen. Es zählt nicht, was ich aus eigener Kraft Gutes leiste. Es zählt, was Christus durch mich wirkt. Und das bringt uns jetzt genau in diese Exegese weiter. Zeichen und Wunder, was wirklich gemeint ist. Und dann sagt Paulus da unten, wenn wir jetzt auf Vers 19 dazu bringen, dann wird es interessant. In der Kraft von Zeichen und Wunder und in der Kraft des Geistes Gottes. Vers 19 ist ein Vers, der oft missbraucht wird. In der Kraft von Zeichen und Wunder und in der Kraft des Geistes Gottes. Ich erinnere mich gut an das Ende der 80er und Anfang 90er Jahre in Südafrika, meine Heimat. Als die charismatische Bewegung, ich war gerade gläubig geworden, 1987 habe ich Jesus kennengelernt, gerade gläubig geworden. Und da war diese charismatische Bewegung unglaublich auf ihrem hohen Punkt. Viele waren wie besessen davon, Wunder zu sehen oder Wunder zu tun. Dieser Vers wurde oft aus dem Zusammenhang gerissen. Ein klassisches Beispiel dafür, wie man einen Bibelvers falsch gebrauchen kann. Schaut euch den Zusammenhang genau an. Worin liegt der Ruhm? Nicht in den Wunden selbst, sondern in der Auferstehungskraft Jesu Christi. Genau hier helfen uns diese Buchstaben auf die Worte. Diese Buchstaben. So jetzt hier unten in der Kraft von Zeichen und Wunder, in der Kraft von dem Geist Gottes. Und was wichtig ist, ist diese Idee. In der Kraft Wunden, in der Kraft, diese Idee. Und diese Idee auf die Kraft und auf Zeichen und auf den Geist Gottes ist der Buchstabe G geschrieben, Genitiv. Diese Genitiv zeigen, dass diese Kraft zu jemandem oder etwas gehört, nämlich Christus in Vers 18, Zeile 13, diese Zeile 13. So diese Kraft und diese Kraft gehört an diese Person. Das ist, wo diese Kraft gehört. Und wo so diese Zeichen und Wunder? Und das ist, ach, na, jetzt so weit. Und jetzt ist das, was wichtig ist. Weiß mein Mann, das nur die Exegese, wow, wo ist mein Punkt? Mein Punkt, da ist mein Punkt. So, was jetzt wichtig ist, so diese Kraft gehört an Christus. Warum? Um die Heiden zum Gehorsam zu bringen. Um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk. Das heißt, die eigentliche Wirkung von Zeichen und Wunder durch den Heiligen Geist ist, dass Menschen Jesus finden. Was ist ein größeres Wunder, als wenn ein Mensch zu Jesus kommt? Alex hat heute Morgen genau hat er gerühmt in diese Wunder, was in ihm stattgefunden ist. Ich kann das Gleiche sagen. Was ist ein größeres Wunder, als wenn ein Mensch zu Jesus kommt? Bei jeder Taufe hören wir Zeugnisse davon. Menschen, die buchstäblich aus dem Abgrund die Hölle gerissen wurden. Die okay, das, ich sehe, wir. So, zweitens in Römer 50, 22 bis 33 kommen wir zu einem zweiten Teil. Hier geht es um die Reisepläne von Paulus. Er möchte nach Rom kommen, aber etwas hält ihm immer wieder auf. Eigentlich will er bis nach Spanien. Zuerst muss er aber nach Jerusalem mit dem gesammelten Geld für die Armen. Die Römer sollten ihm helfen und sie sollen vor ihm bieten. Im Zentrum dieses Teils steht ein geistliches Prinzip, die gegenseitige Verpflichtung in die Gemeinde. Darauf konzentrieren wir uns jetzt. Geld als Gabe der Gemeinschaft. In 25 bis 27 sagt Paulus, jetzt aber reise ich nach Jerusalem, um die Heiligen zu dienen. Denn Makedonien und Achaia haben eine Gabe der Gemeinschaft beschlossen für die Armen unter die Heiligen in Jerusalem. Sie haben beschlossen, denn sie sind auch ihr Schuldner. In Vers 26 erfindet Paulus ein neues Wort für das Geld, das er sammelt. Eine Gabe der Gemeinschaft. In Vers 28 nennt er es ein Ertrag. Das ist auffällig. Paulus deutet das Geld und die Spende völlig neu. Es ist nicht einfach Geld. Es ist die sichtbare Ausdruck einer geistlichen Wirklichkeit, die die Gemeinde zusammenhält. Erinnert ihr euch an Vers 16? Dort waren die Heiden selbst ein Gott wohlgefälliges Opfer. Das Geld, das die Gemeinde gibt, ist ein konkreter, greifbarer Teil dieses Opfers. Die Frage an uns lautet, sehen wir Geld so als ein Gabe der Gemeinschaft? Ehrlich gesagt, Geld ist eines der schwierigsten Themen überhaupt in die Ehe, in die Gemeinde, im Beruf. Eine christliche Organisation, Focus on the Family in den USA, with James Dobson, hat in die USA einmal tausende Christen-Ehepaare befragt, was ist ihr größte Eheproblem? Das Problem Nummer eins war Geld. Im Neuen Testament hat niemand so viel über Geld geschrieben wie Lukas. Selbstverständlich, was Jesus gesagt hat über Geld. Lukas war ein enger Gefährten von Paulus. Lukas ist bei Thema Geld so radikal, dass die meisten Christen einfach über seine Worte hinweg ließen. Das Radikalste, was Jesus gesagt hat in Lukas, so auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von alles, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist radikal. Wie ist das gemeint? Jesus durch Lukas selbst erklärt es wenig Kapitel später, macht euch Freunde mit die ungerechte Mammon, damit wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewige Hütten. Das bedeutet nicht, dass wir alles verkaufen müssen, was wir haben, aber es bedeutet, dass wir Gott alles übergeben und ihm so Eigentümer machen müssen. Wir werden lediglich so verwalten dessen, was wir haben, und das im Hinblick auf die Ewigkeit. Die Einzige, was wir zum neuen Himmel und zur neuen Erde mitnehmen können, sind Beziehungen. Und darum ergibt es Sinn, wenn Jesus sagt, sammelt euch keine Schätze auf dieser Erde, sondern im Himmel. Warum schreibt Paulus den Römerbrief überhaupt? Okay, so schnell. Und jetzt wird es spannend. Wenn wir diesen Abschnitt und Zusammenhang lesen, taucht plötzlich eine überraschende Frage auf. Warum hat Paulus diesen Brief eigentlich geschrieben? Wenn die Gemeinde in Rom so reif ist, wie er selbst sagt, warum dann 15 Kapitel Lehre? Ich glaube, genau hier wird die Grund sichtbar. Paulus sagt in Römer 24, wenn ich nach Spanien reise, dann hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann, von euch dorthin weitergeleitet werde, doch so, dass ich mich sofort ein wenig an euch erquicke. Schwitzen die Seile, sagt Paulus eigentlich genau, was Verse 27 dem Zentrum des Prinzips der gegenseitigen Verpflichtung sagt. Denn wenn die Heiden an ihre geistlichen Guten Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit irdischen Guten dienen. Ich habe auch mit diesem Brief, ich habe euch mit diesem Brief gesegnet, mit 50 Kapiteln wertvolle Lehre. Jetzt trag mich weiter auf meine Reise nach Spanien. Das entspricht genau dem Muster aus dem Alten Testament. So wie Israel sein Opfer zum Tempel bringen müssen. Tiere und Feldfrüchte und die Priester samt ihre Familien davon lebten. So sollten auch die Christen in Rom den Dienst der Paulus mittragen. Das wird weitergeleitet. ist genau so die Missionsarbeit zu unterstützen. Ich muss ein bisschen schneller machen. Und das Wort erquicken ist innerlich erfrischt zu werden, gestärkt, ermutigt und so weiter. Und dann kommt Paulus und sagt, Geld für die Armen, die zweite Seite. Die Gabe, die Gemeinschaft hat noch eine zweite Dimension. Und das, die Leute in Mazedonien, Achaia, haben eine Gabe, die Gemeinschaft beschlossen für die Armen unter die Heiligen in Jerusalem. Sie haben beschlossen, denn sie sind ihre Schuldner. Die Empfänger sind die Armen in Jerusalem. Gemeinschaft bedeutet also auch einander helfen und gemeinsam das Kreuz Christi tragen. Guck genau hin, dass ihr diese Ehr und die Armen. Meint diese Ehr alle Gläubigen in Jerusalem oder nur die Armen? Wenn nur die Armen gemeint sind, dann müssen wir uns fragen, ob wir uns jemals dem Armen gegenüber verpflichtet gefühlt haben. Das ist unsere Herausforderung. Und sie konnten in unserer Zeit mit allen Kriegen und Krisen um uns jemand hat einmal gesagt, ich nehme noch ein Schluck Wasser hier. So die Armen in Augen zu behalten. Jemand hat einmal in Ostdeutschland für mich gesagt, wie das war vor dem Fall die Berliner Mauer. Damals war es leicht, Armut zu teilen, aber jetzt ist es fast unmöglich, Wohlstand zu teilen. Dann zeige ich nun, bietet für die Missionare christliche Arbeit aller Art. Und worauf das kommt, ist Paulus erklärt das. Und am Ende Paulus beschreibt Gebet wie ein Kampf, wie ein Krieg. Die Römer sollten im Gebet mit ihm kämpfen, und zwar um zwei Dinge. Dass Gott ihn für die Ungläubigen rettet, von den Feinden Gottes in Jerusalem. Dass die Gläubigen in Jerusalem seinen Dienst annehmen, also das Geld, das er bringt. Paulus, was ist noch jetzt hier? Okay, Paulus unterscheidet klar zwischen, ja, so geht das dann weiter. Das ist die Exegese, Zusammenfassung. Lass mich zusammenfassen, was wir heute gesehen haben. So wie wir alles im Licht der Bibel sehen sollen, so hat auch Paulus alles im Licht seine Bibel gesehen, das Alte Testament, und das Herzstück der Bibel ist der Opferdienst. In Römer 1 bis 11 geht es ganz darum, wie Gott in seiner Liebe durch Gnade und Barmherzigkeit unsere Rettung durch das Opfer Jesus bewirkt hat. Nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Anstrengung, allein durch Christi Opfer. Ab Kapitel 12 wechselt Paulus dann zu uns. Wir führen wie diesen priesterlichen Dienst weiter, genau wie Jesus, gleich Priester und Opfer. Und auch wir leben nun in freudigem, dankbarem Dienst an Gott, weil er uns gerettet hat und weil wir jetzt die Natur Christi in uns tragen. Ich sage oft und ich sage das wieder, wir müssen uns in die Bibel hineinlesen. Die Bibel ist unsere Welt, so wie sie die Welt des Paulus war, die Welt des Johannes, die Welt des Jakobus und die Welt jedes einzelnen Autors der Bibel. Amen.